2. Korintherbrief, Kapitel 3, bitte aufschlagen. Wir haben in 1. Petrus so viele wunderbare Sachen gelernt und gesehen, wie der Herr Jesus uns Kraft gibt und Gnade gibt in schwere Zeiten. Zum Beispiel haben wir in 1. Petrus Brief gelesen, dass ich als Ehemann meine liebe Frau Grace respektieren darf und mit Vernunft mit ihr leben soll, sie ehren darf als gemeinsame Erben der Gnade Gottes, damit meine Gebete nicht verhindert werden. Das haben wir für uns alle gelernt. Aber vielleicht bist du wie ich und dann merkst du, okay, das weiß ich hier, aber wie oft funktioniert es, dass ich es von hier weg, von meinem Herzen heraus, auch tue oder wo ich dann im Nachhinein merke, oh, das war jetzt ein dummes Wort, das ich gerade gesagt habe, das war nicht vernünftig oder irgendwas anderes in der Richtung, wo du merkst, in meinem Kopf verstehe ich das, aber in meinem Herzen, was dazu führt, dass es mich verändert, in meinem Herzen ist es noch nicht immer so weit. Oder ich merke, dass es da schwach ist. Vielleicht ist es ein anderes Bereich. Wir haben gemerkt, dass in 1. Petrus es steht, dass wir als Christen nicht mitgeschwemmt werden sollen und nicht mitlaufen sollen mit dieser ganzen Ausschweifung und dieser ganzen Gottlosigkeit dieser Welt. Und das lesen wir und wir denken, ja, genau, das ist es nicht. Aber vielleicht kommst du dann in der Schule und die anderen Studenten oder Schüler in der Schule gehen in eine Richtung und du willst jetzt nicht unbedingt nicht dabei sein und so auf einmal hast du diese Herausforderung, dass du in deinem Kopf weißt, dass das eine richtig ist und irgendwie im Herzen willst du das auch, aber dann fühlst du dich echt angezogen, wenn du weg bist von der Gemeinde, wenn du weg bist von den christlichen Freunden, die du hast, mit den anderen einfach gleich mitzumachen, weil das einfach so leichter ist oder einfacher ist. Oder in der Arbeit. Oder vielleicht ist es, dass wir gelernt haben, was die verschiedenen Unterordnungslehren sind in 1. Petrus, dass wir uns eben unseren Arbeitgeber oder die Regierung oder auch die in der Ehe Mann und Frau und alle diese wichtigen Lehren, dass wir wirklich vom Herzen her uns unterordnen sollen. Und da merkt man, oh, ich mag das nicht, ich will das nicht, ich kann das nicht, ich will jetzt dagegen kämpfen. Oder dass wir gelernt haben, wo in 1. Petrus es steht, seid heilig, weil er heilig ist. Und wir merken, oh, in meinem Herzen kämpft irgendwas dagegen. Und vielleicht ist es nicht, dass du das nicht möchtest. Vielleicht ist es, dass du merkst, du schaffst das nicht in eigener Kraft. Und die Frage taucht dann auf, wie funktioniert wahre Veränderung? Wie funktioniert das wirklich? Es ist wunderschön, in der Bibel zu lesen, wie herrlich Gott ist und wie heilig er ist und wie treu und wie schön und gerecht und dass wir so sein dürfen wie der Herr Jesus. Aber wie funktioniert es, dass ich dann tatsächlich in meinem Herzen, nicht nur in meinem Kopf, sondern in meinem Herzen verstehe, und aufnehme und dann das möchte und dann danach auch gehe. Das folge in meinem Leben. Genau dieses Thema möchten wir heute anschauen, ein Teil davon. Ich hoffe, so der Herr uns Gnade und Kraft gibt, werden wir in den nächsten paar Wochen ein paar Predigten zu diesem Thema auch halten. Das geht darum, wie funktioniert dann tatsächlich wahre geistliche Veränderung in meinem Leben. Aber wir fangen unbedingt mit dieser Stelle an in 2. Korinther, Kapitel 3 und Vers 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist eine wunderbare Stelle, die uns zeigt, wie der Herr uns verwandelt, wie er uns verändert. Und wir wollen uns mit dieser Stelle heute auseinandersetzen. Lass uns noch mal kurz vor dem Herrn im Gebet treten. Vater, Du bist treu, du hast uns in deinem Wort nicht nur gesagt, was wir sein dürfen und was wir sind vor dir in deiner Gnade, sondern wie wir dorthin kommen in der Praxis, in unser normal alltäglichem Leben, hier in dieser Welt, in der Zeit, wo wir immer noch mit unserem Fleisch, immer noch mit unser Ich zu kämpfen haben. Unser Ego ist immer wieder im Weg. Und wir wollen, Herr, dass, wie Johannes der Täufer sagte, dass wir selbst abnehmen, dass wir selbst weniger wichtig sind in unseren eigenen Augen, und dass der Herr Jesus zunimmt, mehr und mehr Bedeutung in unserem Leben gewinnt. Dass wir jeden Schritt, jede Gedanke, jede Situation durch Brillen betrachten. Diese Brille nennt, was ehrt unseren Herrn Jesus? Was ist wie unser Herr Jesus? Dass der Herr Jesus nicht einfach eine Sonntagserscheinung ist in unserem Leben, sondern ein täglicher Begleiter und Hilfe für uns jeden Tag. Daher bitten wir, Herr, um deine Gnade, deine Unterstützung auch heute, dass wir diese wunderbare Stelle verstehen. Amen. Herrlichkeit. Wir haben schon ein paar Mal in der Gemeinde betrachtet, was Herrlichkeit ist. Das ist das, was besonders schön oder unterscheidet etwas von alles andere. Die Herrlichkeit vom Berg Everest ist, dass es der größte Berg der Welt ist. Es gibt nichts Höheres, nichts Größeres. Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Dieser Zusammenhang in unserer Stelle heute in 2. Korinther Kapitel 3, diese Überschrift stimmt, was ich in meinem Schlachterbibel hier habe, die Herrlichkeit des neuen Bundes, der Dienst der Gerechtigkeit. Paulus vergleicht das alte Bund und das neue Bund und sagt, das Neue, was wir in Christus haben, ist so viel schöner. Und überlegt ihr, wie das war damals mit Mose, wie herrlich das schon damals war, aber überlegt ihr auch, was für eine Trennung da war. So was ist damals passiert, wenn wir 2. Mose Kapitel 33 und 34 lesen. Und ihr könnt gerne das aufschlagen, wenn ihr wollt. Fangen wir an mit Kapitel 33 und Verse 18 bis 23. Mose wurde vom Herrn verwendet, um das Volk aus Ägypten herauszubringen. Und Gott hat in Ägypten eigentlich diese 10 Plagen gegeben. Und dadurch natürlich auch seine große Macht und Kraft gezeigt. Wirklich mächtig. Also Gott hat gezeigt, dass alle Götzen der Ägypter machtlos waren gegen ihn. Sie konnten nichts machen. Und er hat sein Volk aus Ägypten herausgebracht und jetzt zum Berg Sinai gebracht. Und jetzt ist Mose bei Gott und Gott ist da. Und Mose stellt eine Frage, bittet Gott um etwas. Und in Vers 18 sagt Mose, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose hat schon mit Gott eben Kontakt gehabt, als er den Engel des Herrn im brennenden Dornenbusch gesehen hat und begegnet ist. Und er hat natürlich auch diese Feuersäule und Wolkensäule jeden Tag gesehen. Und er hat natürlich auch diese wunderbare Wunder, so diese mächtige Wunder Gottes gesehen in Ägypten und auch beim Roten Meer und so weiter. Dass Gott mächtig ist. Aber hier dreht sich's um was anderes. Er will Gott persönlich die Herrlichkeit, das, was Gott wirklich ausmacht, sehen. Seine Person. Und Gott antwortet und sagt in Vers 19, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über dem erbarme ich mich. Vers 20, und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. So, was ist dann passiert? Das lesen wir in Kapitel 43. Gott sagt, okay, ich zeig dir, aber mein Gesicht, mein Angesicht, das kannst du nicht sehen. Das wäre für dich so überwältigend. Du würdest sozusagen Herzstillstand erleben. Du könntest es nicht verkraften. Du würdest sterben. Du in deiner Sterblichkeit, deiner Sündhaftigkeit, du kannst diese pure Reinheit meines Wesens nicht direkt anschauen und leben. So was passiert? Kapitel 34, Vers 29 geht's dann weiter. Und zwar, Entschuldigung, nicht 29, Vers 5. Mose ist da am Berg Sinai. Und Vers 5, da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. So genau das, was Gott versprochen hat, passiert hier. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis an das dritte und vierte Glied. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Gott zeigte seine Herrlichkeit. Mose durfte das auch miterleben. Und er spricht dann später, gibt er mehr von seinem Bund mit Israel, das Gesetz, die Erwartungen Gottes. Und Mose darf das alles miterleben. So, was passierte dann in dieser Zeit? Jetzt sind wir bei Vers 29. Mose kommt vom Berg Sinai herab. Und er hat diese beiden Tafeln mit den 10 Geboten drauf. Und es steht da am Ende vom Vers 29. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Moses und siehe, die Haut seines Angesichtes strahlte. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Ich meine, stell dir vor, der kommt vom Berg herab und der schaut dich an und sagt, hey Leute, das war unglaublich, überwältigend, was ich da oben angeschaut, was Gott mir gesagt hat. Ich durfte seine Herrlichkeit sehen. Und die Leute schauen ihm an und sagen, du bist, aber was ist mit dir los? Dein Gesicht strahlt wie die Sonne. Es leuchtet, Mann. Was ist? Sie haben Angst gehabt. Was ist da passiert? Du kannst nicht im Gegenwart Gottes sein und ein offenes Herz haben, das bereit ist, das anzunehmen, was Gott dir sagt, ohne dass Gott abfärbt, ohne dass Gott auf dich wirkt, ohne dass du diese Herrlichkeit dann auch aufnimmst. Mose durfte so nahe an Gott sein, dass sogar diese Herrlichkeit an seinem Gesicht zu erkennen war. Und was hat Mose machen müssen? Vers 33, als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Aber dann geht's weiter. Und immer wenn Mose hineinging vor dem Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israel, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte, und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Diese Situation wiederholte sich mehrmals. Es wiederholte sich. Mose spricht mit Gott, dann kommt er zurück zu dem Volk und er muss sein Gesicht abdecken, weil das Volk kann ihn nicht anschauen. Dann muss er das halt tragen, ein Schleier musste er haben, und dann ging er wieder, und als er aber bei Gott war, trug er diesen Schleier nicht mehr, gab das ab. Warum? Gott braucht das nicht, das stört Gott nicht. Direkte Verbindung. So, jetzt schauen wir, was 2. Korinther 3 uns sagt, weil genau diese Stelle wird verwendet, um uns zu zeigen, dass Gott uns auch verändern möchte. Das neue Bund ist so viel schöner als das alte Bund. Es ist so viel wunderbar, die Gnade Jesu im Vergleich zu dieses Gesetz Mose. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Wir stehen jetzt unter Gnade und, warte mal, sei nicht, das ist kein Freibrief. Wir stehen unter Gnade, durch den Geist Gottes geführt und geleitet. Der Geist verwandelt uns. Und kein geistlicher Mensch wird irgendwelche Punkte des Gesetzes, das mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu tun haben, also ablehnen und dagegen arbeiten und kämpfen. Warum? Weil das Gesetz natürlich ein Lehrmeister ist und uns zeigt, was gerecht ist. Ist Lügen Christus ähnlich oder Satan ähnlich? Alle wissen die Antwort. Johannes 8 sagt, Satan ähnlich. Wie wird der Geist uns führen? Nicht zu lügen, sondern die Wahrheit zu sagen. Wieso? Weil es sein muss, wenn wir lügen, haben wir kein Heil vor Gott, sind wir verloren, sind wir verdammt? Nein. Warum? Christus hat alles für uns am Kreuz vollbracht. Wieso lüge ich nicht? Nicht, weil ich nicht lügen, weil wenn ich lügen würde, gehe ich in die Hölle. Nein, sondern weil ich nicht lügen will. Ich will wie Christus ist sein. Ich bin befreit von dieser Knechtschaft. Und das ist, was wir hier auch sehen in 2. Korinther Kapitel 3. Wir fangen mit Vers 7 an. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht an das Angesicht Moses schauen konnte, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Okay, da sehen wir die Verbindung mit 1. Mose 33 und 34. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes, Heiligen Geistes in unserem Leben, von weit größerer Herrlichkeit sein? Jetzt, natürlich heißt es nicht, du und ich werden jetzt strahlen wie die Sonne. Das meint er nicht. Was meint er? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sahen, was weggetan werden sollte. Mach mir kurz Pause. Wenn wir den Geist Gottes in unserem Herzen haben, der uns verändert, müssen wir nichts verschleiern. Wir dürfen direkt Kontakt mit Gott haben durch Jesus und allen Menschen diese Veränderung in unserem Leben mit Freude und Dankbarkeit zeigen. Und wir müssen nichts abdecken. Sie hatten Angst vor Mose. Warum? Weil diese brennende, perfekte Heiligkeit vorhanden war und sie wussten, wir sind nicht heilig. Aber heute, wenn du in Christus bist, wenn du Jesus angenommen hast in deinem Herzen durch Glauben, du dieses Gnadengabe Gottes angenommen hast im Glauben, dann bist du, wie Römer 6 uns sagt, mit Christus identifiziert. Du bist mit ihm eben gestorben, begraben und auferstanden. Du bist mit Christus in seiner herrlichen Gerechtigkeit identifiziert. Du bist heilig wie Christus vor Gott. Es dreht sich jetzt nur um die Frage, wie lebe ich? Meine Position ist heilig und vollkommen. Ich brauche keine Angst haben vor Gott. Warum? Jesus hat alles vollbracht. Halleluja. Aber jetzt, wie lebe ich? Das ist die Frage, die Paulus dann auch in Römer 7 und 8 wunderbar angegangen ist. Und wie er auch hier anspricht, was Gott in uns tut, um uns zu verändern, dass meine Position in Christus, meine Stellung in Christus sozusagen auch verwirklicht wird in mein Leben. Das ist der Unterschied zwischen Rechtfertigung, ich bin gerecht durch Glauben in Christus Jesus, und Heiligung. Ich werde in meinem Leben mehr und mehr heilig, wie Petrus sagte, seid heilig, weil er heilig ist. Getrennt von das, was böse ist, das keine Herrlichkeit hat, und verbunden mit unserem Herrn Jesus Christus. Das Gesetz ist ein Gebot, das eigentlich nur Tod bringt. Es ist etwas, das uns nur deprimierend macht sozusagen, weil wir merken immer, ich bin nicht perfekt. Aber die Gnade Gottes und der Geist Gottes gibt uns Leben und Freiheit. Wir lesen hier weiter in Vers 14. Ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zu heutigen Tag bleibt im Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Und hier siehst du das Problem, was heute mit so vielen, preisen wir nicht mit allen, aber mit so vielen Juden das Problem ist, dass sie eine Art Decke an ihrem Gesicht haben. Sie wollen nicht sehen die Herrlichkeit Jesu. Sie lesen das Wort, das Gesetz, Mose, und sie lehnen Jesus ab und sie können ihn nicht sehen. Und bevor irgendjemand sagt, siehst du, das hat Gott gemacht, sie können es nicht sehen, weil Gott sie dazu bestimmt hat, lesen wir, was Paulus ein bisschen später sagt, in Kapitel 4, Vers 4, wo er sagt, aber den Ungläubigen, deren den Gott, der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wem wird das Evangelium versteckt? Die, die eben verloren gehen. Und wer hat sie dann verblendet? Warum sehen sie das nicht? Es ist nicht Gott. Es ist nicht Gott, der sie verblendet. Es ist der Feind. Was dürfen alle Menschen tun? Genau das, was in Vers 16 ist. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt. Ein wunderschönes, einfaches Wort. Sie drehen sich um. Sie haben so eine Decke auf dem Kopf und sie gehen in diese Richtung und dann bleiben sie stehen und erkennen durch das Wort, durch den Geist, der sie anspricht, das ist falsch, ich gehe den falschen Weg. Und sie bekehren, sie kehren sich um. Sie kehren sich jetzt zu Gott um und gehen zum Herrn hin. Vertrauen ihm. Buße, Bekehrung, Veränderung aus dem Wirken des Heiligen Geistes. Und jetzt sind wir zu unserer Bibelstelle gekommen. Mose als Hintergrund, Mose als Beispiel, der Geist Gottes, der jetzt wirkt, diese Herrlichkeit, die in Christus zu sehen ist, wenn man das Wort lesen würde, ohne diese Verblendung des Feindes in meinem Herzen. Was passiert? Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Und was wir damit meinen, ist nicht, dass der Herr Jesus ist der Heilige Geist, sondern der Herr Jesus und was er tut, ist Geist erfüllt, ist Geist verbunden. Es ist nicht gesetzlich, es ist geistlich. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Von was? Freiheit von was? Schuld? Ja, Sündenschuld. Freiheit von Sünde? Ja. Von was? Wo bist du frei? Bin ich jetzt? Manche würden sagen, siehst du, ich bin frei. Ich kann machen, was ich will. Aber genau das ist nicht, was diese Freiheit ist. Wer ist dein größter Feind, wenn es darum geht, Jesus treu nachzufolgen? Ist es der Mann irgendwo, der dich versucht? Ist es irgendwelche Werbung, dass du an der Straße vorbeifährst und siehst? Sind es die Kinder in der Schule? Also wir haben hier Schüler, die das und Kinder in der Schule, die Jesus gar nicht kennen und vielleicht sogar spotten. Sind das unsere Feinde? Nein, das sind nicht unsere Feinde, das sind Menschen, die sind einfach Menschen, die Jesus brauchen. Wer ist unser Feind? Der Feind ist Satan. Und wenn Satan mich verführt, wer ist dafür zuständig, wenn ich Jesus kenne? Wenn ich schon seine Herrlichkeit gesehen habe, wenn ich schon diese Decke sozusagen nicht mehr auf meinen Kopf habe, sondern mit Klarheit Jesus erkannt habe und Jesus nachfolge, und dann kommt der Feind und versucht mich und sagt, hey, doch mein Weg ist süßer. Und du gehst das Weg, wer ist daran schuld? Ich. Okay? So, wovon gibt der Geist uns Freiheit? Von unser Fleisch, von uns selbst. Er überwindet uns selbst. Wie funktioniert das? Warum ist es, dass wir immer wieder dann merken, ich habe ein Problem, dass obwohl der Geist Gottes stärker ist als mein Ego, als mein Ich, ich weiß, was ich tun soll. Ich habe das wunderbar gesehen in 1. Petrusbrief, in Matthäus Evangelium, in Jakobusbrief, im gesamten Wort Gottes. Ich lese das Wort Gottes, wie damals die Juden. Sie lesen das Gesetz und sie verstehen es nicht. Sie sind verblendet. Ich lese das, ich verstehe es sogar, aber ich tue es nicht. Warum ist das? Weil ich die Freiheit, die ich im Geist Gottes habe, nicht wahrnehme. Und wie nehme ich das wahr? Mehr Disziplin. Ich schreibe eine längere Liste auf. Also ich muss jetzt noch früher aufstehen, ich muss jetzt noch 20 weitere Stunden im Tag. Nein, das geht nicht, ich habe nur 24 im Tag. Ich muss irgendwie schauen, dass ich mehr Disziplin habe. Ist Disziplin falsch? Natürlich ist Disziplin nicht falsch. Aber ist das die Lösung? Ist das, wie es dann vom Herzen kommt? Disziplinierte Menschen können wunderbar leben, aber die Frage ist, kommt das vom Herzen? Oder ist das gesetzlich? Und jetzt Vers 18 gibt uns die Antwort. Wie verändert Gott mein Herz, damit ich nicht nur das tue, was ich tun soll, weil ich sage, ich weiß, das soll ich machen, sondern weil ich das tun will und eine riesige Freude daran habe und dann auch unterscheide in meinem eigenen Herzen, wo es vielleicht sogar auch Zeiten gibt, wo ich mache eine Pause in diesem Bereich oder ich tue das jetzt nicht. Der Geist leitet mich. Niemals in Sünde. Niemals in Sünde. Aber dass ich nicht in diesem Zwangsverhältnis lebe, dass wenn ich in irgendeinem Kleinigkeit nicht ganz genau das oder dies mache, ist nichts, was ich mache, Sünde, aber ich muss diese Liste erfüllen, die ich mir vorgestellt habe, dann bin ich nicht mehr gut. Das ist keine Freiheit, das ist eine wirkliche Versklavung. Und das ist, wo wir oft in unserem Fleisch zurück hineinfallen, oder? Weil wir glauben, was ist mein Standard? Mein Standard sind diese Erwartungen. Oder vielleicht sogar diese eigenen Regeln, die ich für mein Leben erstellt habe. Die, vielleicht sind sie biblisch, vielleicht sind sie nicht. Aber das ist mein Standard. Und man ist verkrampft in dieser Ausübung und man ist nicht geistgeleitet. Das Herz ist nicht frei. Das Herz hat Angst. Das Herz ist gebunden und wirklich unter Druck, unter Stress. Wo aber der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Wunderbare Freiheit. Was interessanterweise uns wirklich auch ermöglicht, mit mehr Freiheit, eine mehr freudige, lockere Umgangsweise dem Herrn zu dienen. So schauen wir jetzt Vers 18 an und wir sehen hier drei wichtige Worte. Wir fangen aber mit Vers 17 an und das erste Wort, glaube ich, ist uns eh klar und das ist Freiheit. Unser Punkt ist aber unser Sündenfaktor. Der Christ kann eine falsche Vorstellung von Wachstum pflegen und dadurch entmutigt werden. Eine falsche Vorstellung von Wachstum. Du liest 1. Petrusbrief und du merkst alle diese wunderbaren Dinge und das spricht dich auch wirklich an in der Predigt. Du sitzt da und du hörst diese Wahrheiten an und dein Herz sagt in dir, ja, genau das will ich, genau das ist richtig. Und dann zwei Wochen später schaust du zurück und sagst, Mann, damals hat der Herr mich wirklich angesprochen, aber ich habe es nicht verwirklicht. Wieso? Und dann wird man deprimiert. Warum komme ich nicht voran? Aber das ist nicht, was der Herr möchte, uns entmutigen. Sondern er möchte, dass wir verändert werden. Der Geist Gottes verändert den Christ, indem er ihm die Herrlichkeit des Herrn zunehmend klarer zeigt. Und du sagst, das ist Stan, das ist so wie ein Lass los und lass Gott. Du machst ja gar nicht. Nein, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Das meine ich nicht. Wir haben eine Verantwortung. Aber die Verantwortung ist mit Christus sehen, mit Gott wahrnehmen, verbunden. Und schauen wir uns das ganz genau an. Als erstes natürlich Freiheit. Der Geist Gottes spricht uns persönlich an, um uns von unseren Verblendungen zu befreien. Wir haben gerade gelesen in 2. Korinther 4, dass der Gott dieser Welt, der Feind, die Menschen, die verloren geht, verblendet. Aber hier steht, dass wir frei sind durch den Geist. Wir sind nicht verblendet. Wenn wir uns bekehren, wird die Decke weggenommen. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 4, Vers 6 beschreibt uns was Wunderschönes. Das nennen wir Bekehrung da, was Gott tut. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Also wann hat er das gemacht? 1. Mose, Kapitel 1. Er hat Licht geschaffen. Woher? Durch Gottes Kraft. Das ist der Gott, mit wem wir zu tun haben. Der Schöpfer Gott des Universums. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Wunderbar. Damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wo? Wo sehen wir diese Herrlichkeit Gottes heute? Im Angesicht Jesu Christi. Gottes Kraft hat die Welt geschaffen. Und du und ich sind als tote Sünder geboren worden. Du sagst, was? Tot geboren? Nicht materiell, nicht körperlich tot, sondern geistig tot. Und durch das lebendige Wort Gottes, das stark ist, spricht der Geist Gottes uns an. Und wenn wir dann das anhören und das wirklich in unserem Herzen wahrnehmen und dann im Glauben sagen, ja, ich bekehre mich. Sagst du was? Ich bekehre mich. Ja, bis jetzt habe ich dein Wort nicht geachtet. Ich habe es gar nicht mal gewusst. Vielleicht habe ich sogar verachtet, was du mir sagst. Aber jetzt sehe ich das Licht. Jetzt erkenne ich die Wahrheit. Und ich sage mit meinem Herzen dazu, ja, Herr, bitte, ich brauche das. Ich bin verloren. Und da, wo nur Finsternis und Tod geherrscht hat, auf einmal leuchtet Licht. Auf einmal ist es strahlend da. Und das ist das Licht, das Gott in unserem Herzen tut, durch sein Wort, durch seine Kraft. Und du bist sicherlich wie ich war. Du schaust dein Leben an und du weißt, es war nicht ein Prozess. Es war ein Prozess bei dir. Nicht die Bekehrung selbst. Nicht dieses Moment, wo du wirklich zum Glauben gekommen bist, wo in deinem Herzen diese Entscheidung tatsächlich gefallen ist. Es gab eine Zeit, einen Zeitpunkt, wo du aufgehört hast zu kämpfen, wo du aufgehört hast zu zweifeln, wo du einfach dem Herrn Jesus alles in den Hand gelegt hast. Aber bis zu diesem Moment dieser Bekehrung war es ein Prozess. Der Feind hat dich vielleicht durch viele Dinge verblendet und vielleicht gab es so wie ein Zwiebel, das viele Schichten hat, bis es zum Kern kommt in der Mitte, musste der Herr jede Schicht runternehmen und eine Schicht nach dem anderen bis zu deinem Herzen er gelangen könnte und dann, als er dann zu deinem Herzen angekommen ist und dich dann wirklich überführt hat, siehst du, Stan, das ist das Problem. Du schaust auf dein Gebet, das du gebetet hast, du schaust nicht auf Jesus. So war es bei mir. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe das Evangelium, die Tatsachen des Evangeliums mein ganzes Leben lang gekannt, was ein Segen ist. Ich kann meinen Eltern nur sagen, Halleluja, vielen Dank, weil Gott das auch verwendet hat. Aber bei mir, ich habe eigentlich etwas getan mit ganz jungen Jahren. Ich habe ein Gebet ausgesprochen und seit diesem Zeitpunkt an habe ich gedacht, da ich dieses Gebet ausgesprochen habe, bin ich jetzt ein Christ. Aber es gab keine Sündenbekenntnis. Also Erkenntnis, es gab auch keine wirkliche Reue und Buße in meinem Herzen für meine Sündhaftigkeit, keine Erkenntnis, dass ich verloren war. Die, die meine Geschichte kennen, wissen, es war nur, weil mein älterer Bruder mich eben wirklich genervt hat und mir gesagt hat, du bist kein Christ, du sollst ein Christ werden und wollte mir das nicht gefallen lassen, so ich bin Christ geworden. Aber man wird nicht Christ, weil man irgendein Zauberformelgebet ausspricht. Man wird ein Christ, weil der Geist Gottes unser Herzen überführt von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht, wie es in Johannes 16 steht. Und das ist dann bei mir später vorgekommen. Und mit 19 habe ich wirklich verstanden. Ich schaue auf mein Gebet, vertraue ein Gebet und deswegen habe ich auch überhaupt keine Sicherheit in meinem Herzen, weil ich gar nicht auf Jesus schaue. Kann ich Jesus vertrauen? Ja! Schau auf Jesus. Interessant, oder? Was hat hier gerade unsere Stelle gesagt? Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wo schaust du hin, um sicher zu sein, dass du errettet bist? Nicht auf dein Gebet, nicht auf irgendwelche Kirchenverpflichtungen oder irgendwas, das du tust. Wo schaust du hin? Angesicht Jesu. Und irgendwann mal kommst dann in deinem Leben, wo du zu diesem Zeitpunkt so ankommst, wo du merkst, okay, jetzt sehe ich Jesus vor mir, sozusagen nicht direkt, aber in deinem Herzensaugen siehst du Jesus. Was tue ich mit Jesus? Will ich, dass er mich befreit von meinen Sünden? Oder will ich bleiben in meinem Finsternis? So wie es in Johannes steht, dass Menschen das Licht ablehnen. Warum? Weil sie das Finsternis lieben. Da finden wir wieder ein wichtiger Punkt. Der Herr macht uns frei durch sein Wort und zeigt uns die Herrlichkeit Gottes. Und das führt uns dazu, dass wir Jesus mehr lieben als diese Welt. Das ist Freiheit. Das ist wahre Freiheit. Mose hat das auch erlebt. Mose hat, sagt uns Hebräerbrief, Kapitel 11, Mose hat sich gegen das Reichtum Ägyptens entschieden und für die Verfolgungen mit dem Volk Gottes, weil er auf das, was in der Zukunft kommt, geschaut hat, auf den Herrn geschaut hat. So, wenn wir so zum Glauben gekommen sind und merken, dass das nicht einfach war, ich stand eines Tages auf und auf einmal und ich war Christ und ich habe nichts damit zu tun gehabt, ich musste nichts verstehen, ich musste nicht denken, sondern es ist einfach passiert und dann war ich, oh, jetzt sehe ich Dinge anders. Wenn das bei der Bekehrung und für Rechtfertigung nicht der Fall war, glauben wir wirklich, dass das bei der Heiligung anders ist? Dass wir einfach eine Stelle lesen, einmal und dann auf einmal, zack, es ist erledigt, jetzt sündige ich in diesem Bereich nie wieder. Nein, sondern wie diesem Zwiebelbeispiel, der Herr geht ein Schicht nach dem anderen runter und sagt, siehst du das? Siehst du das? Hey, Stern, hey, hey, ich habe das schon angesprochen. Ist das Christus ähnlich? Ist das, wie du sein sollst? Der Herr gibt uns Freiheit, damit wir überhaupt verstehen können. Aber diese Freiheit und die Entwicklung zu Christus Ähnlichkeit ist eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung, das unser ganzes Leben lang dauert. Und wie funktioniert das? Wir sind frei, um Christus jetzt direkt anzuschauen. Um Jesus anzuschauen. Zuerst mal Freiheit durch die Bekehrung an Christus sozusagen. Oder wie wir es formulieren, der Geist Gottes spricht uns persönlich an, um von unserer Verblendung zu befreien. Freiheit durch sein Wirken. Aber jetzt sagt er, anschauen, der Geist Gottes zeigt uns die Herrlichkeit des Herrn höchst persönlich durch sein Wort. Was haben die Juden damals, die Israeliten, angeschaut und nicht verstanden? Das Gesetz, Mose. Was können wir jetzt lesen und verstehen? Mose, das Wort. Das Wort Gottes. Und wir sehen, was für eine wunderbare Sache ist. So, wenn du Jesus im Wort Gottes niemals anschaust, oder sage ich mal sehr wenig, betrachtest, du kommst Sonntag zur Versammlung und das ist wunderbar. Du bist beim Livestream dabei, das ist natürlich wunderbar. Aber dann unter der Woche liest du fast gar nichts im Wort Gottes. Du hast keine Verbindung, keine Zeit mit dem Herrn oder sehr, sehr wenig. Dann wirst du natürlich auch sehr wenig davon profitieren. Du wirst sehr langsam, sehr, sehr schwach vorankommen in deinem geistlichen Leben. Weil das sagt, du musst ihm anschauen. Wir alle, aber indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Interessant, dass es hier steht, wir alle. Es steht nicht da, wir Apostel. Also wir wie Mose, dieser große Führer Israels, er durfte die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wir Aposteln, wir sind auch die Oberhäuptlinge und wir können das machen. Beugt euch bitte vor mir. Sagt nicht Paulus, du bist nichts anderes als ein errettetes Christ wie alle anderen. Ob der jetzt ein Prediger ist oder irgendjemand anders. Alle haben die Möglichkeit, diese Herrlichkeit zu sehen. Was für ein Vorrecht. Stell dir vor, wie das ganze Volk geht auf den Berg Sinai oben und sieht die Herrlichkeit Gottes an. Und kommen alle zurück mit glänzenden Gesichtern. Das ist, wovon wir reden. Aber wir haben keinen Berg, wo es mit Rauch bedeckt und Feuer bedeckt und mit Erdbeben und so weiter. Wir haben was, ja, das ist ein Buch. Aber dieses Buch lebt, weil es vom Geist Gottes gegeben wurde. Es ist sein Wort. Mose ging direkt hin zu Gott und bekam dieses Wort direkt von Gott. Wir müssen nicht einen Berg hochklettern. Für manche von uns wäre das richtig schwierig. Ich könnte das vielleicht in meinen jüngeren Jahren halbwegs gut meistern, aber ich glaube, würde ich so ein hohes Berg jetzt klettern, würde ich riesige Muskelkater kriegen. Es ist nicht notwendig, dass wir irgendwo physisch hingehen, sondern dass wir in unserem Herzen durch das Wort Gottes in der Gegenwart Gottes kommen. Wir alle. So, du bist dabei. Mach dir ja keine Ausreden. Ich schaff das nicht. Ich verstehe nichts. Ich schaff das nicht. Ich bin zu jung. Ich schaff das nicht. Hey, bete und suche Gott. Lies die Bibel und sag nicht, Herr, ich möchte einfach mehr wissen. So, okay. Nein, das ist schön, was zu wissen, aber das ist nicht, warum wir die Bibel lesen. Du liest die Bibel und sagst, Herr, möchte deine Herrlichkeit sehen. Das Wort wie in einem Spiegel hier ist ein einziges Wort eigentlich zusammen, dass wir eben den Herrn anschauen wie in einem Spiegel. Dass wir im Wort Gottes Jesus betrachten und das ist wie eine reflektierende Wirkung auf uns, dass es auf uns dann wieder zurückwirkt. Du schaust im Spiegel hinein, du siehst dich selbst, aber hier schaust du in den Spiegel hinein und du siehst Christus, der auf dich wirkt. Weil niemand Christus, niemand die Herrlichkeit Gottes anschauen kann, ohne dass es eine Wirkung hat. Entweder verhärtet es das Herz oder es macht das Herz weicher. Paulus zeigt uns hier, was für eine Wirkung das Wort hat. Wir müssen es anschauen. Als Mose da am Berg Sinai war, hat er sich jetzt verkrampft entschieden, dass sein Gesicht strahlen soll? Ich muss noch mehr aufnehmen, komm schon. Ich möchte, dass ich wirklich gut strahle. Aber gleichzeitig, wo war Mose? Der war am Berg. Wie kam er dorthin? Wurde er von Gott dorthin befördert mit irgendwelchen Wundermitteln? Nein, er musste dorthin gehen. Gott verändert uns, aber wir müssen auch das tun, wozu er uns befohlen hat. Sagt, lies in meinem Wort, betrachte mich in meinem Wort an, lass das Wort in deinem Leben wirken. Und dann wird es auf jeden Fall wirken, ganz sicher sein. Ich möchte hier an dieser Stelle auch sagen, ich finde es wunderbar, dass so viele auch in unserer Gemeinde gute christliche Bücher lesen. Ich bin ganz damit einverstanden, dass wir gute christliche Bücher lesen. Aber pass auf, was ist das Verhältnis zum Wort Gottes? Liest du viele Bücher oder hörst du viele Vorträge an, aber hast sehr wenig Zeit einfach direkt mit der Quelle? Pass auf, das Wort lebt. Glaub daran, dass der Herr dich durch sein Wort ansprechen kann. Und je mehr du dich damit auseinandersetzt, jetzt desto mehr wirst du auch begreifen und verstehen. Du schaffst das mit seiner Hilfe. Verbring Zeit im Wort. Nur durch das Wort wirst du verändert. Wir schauen hinein. Gott zeigt uns, wer wir sein dürfen, wer Christus ist und verändert uns dadurch. Dieses Prozess ist etwas, das mächtig ist. Ich habe überlegt, was könnte ich als Beispiel verwenden. Und ich habe mir dieses Beispiel aus der Natur gefunden. Und ich denke, das ist ein wunderschönes Beispiel. Ich bin kein Biologe, aber ich finde das genial. Wie ist es, dass Pflanzen leben und wachsen? Natürlich hast du hier verschiedene Facetten. Verschiedene Dinge, die da vorhanden sind. Du hast die Wurzeln. Kolosser sagt aber, dass wir in Christus gewurzelt sein müssen und aufgebaut sind in ihm. Amen. So, Christus ist unser Fundament. Aber wie wächst dieses obere Teil? Und das ist dann von der Sonne. Photosynthese. Wer hier hat da schon eine Schule gehabt? Okay, sehr gut. Ich schon auch, aber so lange her, dass damals ich glaube, es hat auch damals richtig normal funktioniert wie heute, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da hat sich nichts geändert. Nicht wie bei dem Computer. Auf jeden Fall, diese Pflanzen, sie wachsen. Es gibt diese im Kern drinnen, im Samen drin, ist die ganze Information. Ganze Information ist drinnen. Damit diese Pflanze, vielleicht soll es eine Eiche sein, und dieser Same wird in der Erde gepflanzt und dann gibt es Feuchtigkeit und Wärme. Noch keine Sonne, aber das wirkt da und wir sind in Christus gewurzelt und wir sind in ihm aufgebaut. Aber dann kommt dieser erste kleine Sprössling und dann braucht es noch Sonne. Information ist vorhanden, aber es muss die Sonne haben, in irgendeinem Form. Und diese Sonne bewirkt diese Photosynthese. Da entsteht ein Stoffwechsel, da entsteht Wachstum. Die Ernährung kommt aus den eben die Wurzeln und es wächst und wächst und wächst. Aber wo dann null Sonne ist, können manche Pflanzen gar nicht wachsen und gedeihen. Wir sind auch so, dass wenn wir keine Sonne haben in unserem Leben, zum Beispiel, was ich damit meine, ist, wir schauen Christus im Wort nicht an, können wir nicht richtig wachsen. Ich möchte das so vergleichen. Du kannst stundenlang die Bibel lesen. Du kannst stundenlang in deinem Kopf Informationen ansammeln. Aber wenn du alles, was du liest im Alten und im Neuen Testament, nicht mit der Herrlichkeit Jesu verknüpfst, mit ihm als Person und wie er ist, seine Eigenschaften, dann wird es in deinem Leben keine Wirkung haben. Denken wir wieder darauf zurück. Als Gott Mose sagte, ich zeige dir meine Herrlichkeit, was war die Herrlichkeit? Schauen wir das nochmal an. 1. Mose 34. Was war die Herrlichkeit, die Mose damals erlebt hat? Vers 6. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig, der gnädig ist, langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue, das ist seine Herrlichkeit. Liest du die Bibel und liest die Bibel und liest die Bibel, aber du wächst nicht in langsam zum Zorn. Du wächst nicht in von großer Gnade. Bei mir, der da, Christ XY drüben, weißt du, ja, der ist so ein Gnädiger. Der ist ja so angenehm. Treue. Boah, du kannst dich auf ihn verlassen. Der wird nicht heute das sagen und morgen das sagen und übermorgen das sagen. Der ist treu. Stark, barmherzig, von der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Weißt du den da? Puh, na nachtragend, das ist nicht mal annähernd seine Eigenschaft. Der ist einer, der leicht und schnell Vergebung schenkt. Wieso? Naja, das ist sein Wesen. Weißt du, das ist die Herrlichkeit. Aber dann natürlich steht zum Schluss hier, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte, vierte Glied. Wir machen keine Kompromisse mit Sünde. Und wir sagen jetzt nicht, passt schon, wir sind so gnädig und so gut, Sünde ist okay bei uns. Du kannst deine Frau schlagen, das macht nichts. Ein paar Mal am Tag ist okay, wenn es halt nicht den ganzen Tag durchgehend ist. Nein, null. Du darfst deine Frau nicht anschreien. Du darfst deine Frau nicht missachten, unterdrücken, das Leben zu einem Qual machen, lieber Mann. Warum? Die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben, wenn du behauptest und tatsächlich ein Christ bist, verändert dich. Du schaust diese Herrlichkeit an. Wer ist Gott? Das ist Gott. Und du liest die Bibel und du verknüpfst alles, was du damit findest, mit so einem Gott, der gnädig ist, der Vergebung schenkt, der liebevoll ist. Und dein Herz wird verändert, weil Gott so ist. Die Sonne scheint auf dich. Du bist und wandelst im Licht und jetzt schaust du das Finsternis an und sagst, damit will ich nichts zu tun. Ich habe das Licht gesehen. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das ist schön. Der Feind darf mich und ich darf mich nicht verwirren oder verleiten. Ich will nicht zurück zu einem Leben, das von irgendwelche äußerliche Selbstgerechtigkeiten geprägt ist, sondern alles in Christus finde. Und dann findet Veränderung statt. Die Sonne bringt Wachstum. Information ist alles schon da. Das ist das Wort, das lebendige Wort, wie ein lebendiger Same. Aber das muss mit Christus als Person verbunden werden. Er lebt. Schaut dich an. Er liebt dich. Er liebt mich. Und er schickt uns den Geist, damit wir in seiner Kraft wachsen können. So zurück zu 2. Korinther, Kapitel 3. Wir schauen in dieses Wort hinein und wir sehen Gott. Es reflektiert sozusagen auf uns. Und dann steht, und wir werden verwandelt. interessantes Wort hier, hat auch Metamorphose zu tun, eine Verwandlung wirklich. Und die schon länger in der Gemeinde sind, wissen, wie so sehr ich Schmetterlinge mag, die sich so als Raupen herumkriechen und dann verwandelt werden in dieser Zeit, wo sie verpuppt sind. Und dann schlüpfen sie und fliegen mit wunderbaren farbigen Flügeln. Aber überlegen wir heute ein bisschen ein anderes Aspekt. Diese Verwandlung ist etwas, das Gott tut in einer schrittweisen Form auch. Das Schmetterling, finde ich, ist ein wunderbares Beispiel für eigentlich die Verherrlichung, die wir eines Tages erleben werden, wenn wir beim Herrn sind. So wie die Auferstehung mit einem Auferstehungsleib, befreit von aller Sünde, befreit von aller alltägliche herumkriechen und muss nur fressen, damit ich größer werde und so weiter, sondern ich bin erlöst und frei und errettet. Ich möchte ein anderes Beispiel später betrachten, aber als erstes, was ist hier? Das Wort verklärt ist das gleiche Wort. So Markus 9, Vers 2, wo der Herr Jesus verklärt wurde, das gleiche Wort wird da verwendet, das hier vorkommt. Er wurde verwandelt, er wurde verklärt, er wurde verändert und sein Gesicht glanzte. Vers 3 in Markus Kapitel 9 sagt, und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia und Mose, die redeten mit Jesus. Ich finde das so spannend auch. Hier ist Mose wieder da und ist wieder da mit der Herrlichkeit Jesu konfrontiert und sieht die Herrlichkeit Gottes. Aber Petrus und Jakobus und Johannes sind auch da. Und wie wir damals in unser Studium mit Petrus gesehen haben, und Petrus hat es ganz gar nicht verstanden. Er stellt alle drei auf der gleichen Ebene. Machen wir für euch alle hier eine Hütte. Seid alle gleich. Und der Vater korrigiert ihn vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Wo sollen wir schauen? Und heute ist genauso. Jesus wird im Wort verklärt. Und da schreibt Paulus an den 1. Korinther und sagt, warum gibt es so viele Parteiungen unter euch? Warum sucht ihr euch einen Guru? Und wollt irgendein Guru folgen? Irgendein wichtiger Lehrer? Es gibt nur einen Lehrer, der heißt Jesus. Schau Jesus an. Wir alle sind dann Brüder und Kinder Gottes. Es gibt keinen Guru, es gibt nur einen Herr. Römer 12 sagt, verwendet genau das gleiche Wort auch. Wir kennen das, wo es steht, passt euch nicht diesem Weltlauf an in Vers 2. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Verwandeln, verändern. In unserem Wesen. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dein Sinn wird erneuert, indem du Christus mehr und mehr anschaust und kennst und so sein willst, wie er ist. Nicht indem du eine Liste von 10 Geboten hast oder 20 Geboten, die du sagst, wenn ich das einhalte, dann bin ich gut. Nein, ich bin gar nicht gut, ich bin verloren. Der Einzige, warum ich überhaupt gerecht bin, ist wegen Jesus. Und ich will Jesus ehren mit meinem Leben. Ich will erneuert sein in meine Gesinnung, in mein Denken, damit Christus in mir alles ist. Das Erste, woran ich denke, wenn ich leide, ist Christus. Das Erste, woran ich denke, wenn ich versucht bin von irgendetwas, ist Christus. Das Erste, woran ich denke, wenn ich innerlich deprimiert oder entmutigt bin, ist Christus. Und ich bete und sage, Christus, bitte hilf mir, damit ich dich sehe in dieser Situation. Das ist eine mächtige Wirkung, das durch das Wort gewirkt wird. Wie kommt dieses Wirken, diese Veränderung? Jesus selbst sagt in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Also gar nichts. So, wo kriegst du die Kraft des Heiligen Geistes? Nicht indem du irgendwelche Mantra wiederholst und summst oder in der Ecke sitzt, sondern indem du dich mit dem Wort Gottes in dieser suchenden Einstellung für die Herrlichkeit Jesu dich auseinandersetzt, mit der Bereitschaft, das anzunehmen. Wie Jakobus sagt, nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern auch ein Täter. Und wie wir in 1. Petrus 2, Vers 2 gelesen haben, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst. Unverfälscht, das Wort. Wir brauchen das. Paulus sagt auch in Epheser 6, nimmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Wie wirst du gegen diese feurige Pfeile des Feindes, indem du glaubst, Schild des Glaubens, aber indem du auch ein Schwert des Geistes verwendest. Das ist deine offensive Waffe. Du kämpfst mit der Wahrheit gegen Lügen, gegen falsche Einstellungen. Wie wir kennen, Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Du liest ein Wort Gottes und auf einmal, Gott spricht dich durch das Wort an und sagt, siehst du, Stan, das meine ich, genau das. Diese Herrlichkeit kannst du haben, wenn du daran glaubst und dich hier auch unterordnest, gehorsam bist. Warum? Wegen Jesus. Weil Jesus so ist. Nicht, weil du es musst, sonst gehst du verloren. Nicht, weil du es musst, sonst strafe ich dich. Bestrafe ich dich. Nein, weil das ist dein Vorrecht. Du darfst mitmachen. Was für eine Ehre. Was will der Herr in uns verändern? Was sind die Früchte des Geistes? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind die Frucht des Geistes. Gegen solche gibt es kein Gesetz. Wir sind nicht mehr in diesem Bereich des Gesetzes. Wir sind im Bereich des Geistes, der uns dorthin führt, das Leben in der Fülle zu genießen. Weißt du, ich glaube, bei uns ist es wirklich wie ein Zwiebel mit diesen Schichten. Aber ich habe ein Insekt gefunden, die ich gerade angesprochen habe, die herrlich ist. Also ich kenne das aus meiner Kindheit in den Vereinigten Staaten, aber es gibt überall auf der Welt. Es heißt auf Deutsch ein Singzikade. Vielleicht kennt ihr das nicht, aber es fängt so an mit so 5 verschiedenen Larven, sage ich mal, Stadien. L1 bis L5. So langsam, Schritt für Schritt wird dieses. Es fängt an wie fast immer mit so einem kleines Ei und dann wird eine Larve schlüpft und dann verliert es einmal den Haupt und dann wieder das Haupt, Haut, meine ich Haut, und dann wieder das Haupt, das schlüpft aus seinem Haut ständig raus. Und zum Schluss schaut es echt wirklich genial aus. Hier ist auch ein kleines Bild, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist ziemlich klein hier, aber das sieht man sehr schlecht. Aber hier zum Schluss sieht man, wie er dann ausschauen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich habe sogar ein kleines GIF gefunden, wo es zeigt, wie das Ding aus seinem letzten Haut schlüpft und dann Flügeln bekommt. Seht ihr das? Geht das sogar online? Also, schauen wir das jetzt ein bisschen an, okay? Wer hat diese Singzikade geschaffen? Ja, das war Zufall, Millionen von Jahren, der Zikade war mal da und sagte, Mann, ich mag nicht mehr kriechen, ich möchte fliegen. Ich glaube, ich werde jetzt schauen, ob ich irgendwie aus meinem Haut schlüpfen kann und Fliegen entwickeln kann. Also Flügeln, meine ich, entwickeln kann. Du brauchst tatsächlich mehr Glaube um sowas. Egal wie viele Millionen von Jahren du dahin draufschmeißen willst. Du brauchst tatsächlich mehr Glaube, um sowas anzunehmen, als zu sagen, das ist so genial. Das ist so wundervoll, da steckt eine immense Intelligenz dahinter, eine Herrlichkeit, die ich nicht verstehen kann. Ich meine, stell dir vor, irgendjemand hier auf Erden, ein Mensch, baut ein Auto und baut hinein, dass nach so einem gewissen Zeitpunkt, du drückst auf einen Knopf und das Ganze verändert sich zu einem Flugzeug. Und ich meine jetzt nicht einfach, dass es einfach neue Dinge aufklappt, sondern Materie gesehen, die Dinge formen sich um. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ist alles neu geworden. Das ist die Verheißung. So, du stellst dir die Frage, aber wie? Wir haben das gerade gesehen. Suchst du eine Formel? Schritt 1, 2, 3, hier ist es, hier ist es. Sehr einfach. Freiheit von dein Ego durch den Geist Gottes, von Sünde durch Christus, durch das, was der Geist in deinem Leben tut. Anschauen. Schau Jesus an. Verbringe viel Zeit in der Sonne. Du sagst, das habe ich probiert, das funktioniert nicht. Dann brauchst du mehr. Bist du nicht lang genug in der Sonne geblieben. Oder du sitzt in der Sonne und du trägst irgendeine Decke auf deinem Kopf. Du hast irgendetwas, das du nicht loslassen möchtest. Du gehst nicht zu Jesus hin und sagst, Herr, was du willst, ist, was ich will und kein Wenn und Aber, keine Diskussionen. Ah, das ist ja, aber wie geht das? Das kann ich nicht. Oh, das ist ja sehr schön. Ist auch schön. Glaubst du, wie wird der Feind uns angreifen? Was hat 1. Petrus uns gesagt? Dem widersteht fest im Glauben. Glaubst du das Wort? Du schaust Christus an und dann du lässt zu, dass er dich verwandelt. Du lässt zu, dass Christus durch dich wirkt. Und jedes Mal, dass du etwas betrachtest, du tust nicht, das muss ich machen, das muss ich nicht. Ich habe Angst, wenn ich das nicht mache. Nein, du schaust Christus an und sagst, was bringt Jesus die Ehre? Was gibt Gott Freude? Was bringt mir die Fülle des Lebens? Indem ich Christus liebe, indem ich Christus in meinem Leben verwirkliche. Wir lesen die Stelle, die ich vorher erwähnt habe, Kolosser 2, 6 bis 10. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lernbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Nicht Christusgemäß. Egal wer es sagt, wenn es nicht mit dem Charakter Christus zu vereinbaren ist, ist es ein leerer Betrug, ist es Überlieferung der Menschen. Und es ist abzulehnen. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Amen. Ich möchte heute zwei Dinge als Aufruf nehmen, die sind nicht auf unserem PowerPoint. Unser Fazit ist ganz einfach wieder, der Geist Gottes verändert den Christ, indem er ihm die Herrlichkeit des Herrn zunehmend klarer zeigt. Und meine Antwort ist, hast du diese Herrlichkeit gesehen und angenommen als dein Herr und Heiland, dein Retter? Bist du von Christus beeindruckt? Bist du von Christus überführt worden? Und willst du Jesus als Herr deines Lebens haben? Kannst du heute sagen, mein Herz gehört ihm? Weil ohne Christus habe ich keine Hoffnung. Nur er ist meine Hoffnung und mein Leben. Kannst du das heute sagen? Nicht mit Vollkommenheit, wo du sagst, aber ich sündige nie wieder. Das meine ich nicht. Ist er deine Hoffnung? Und dann die zweite, wenn du sagen kannst, ja, dann preise mir, wenn du sagen kannst, ich weiß es nicht. Wo, was machst du? Verbring Zeit in der Sonne. Geh hin zu ihm in seinem Wort. Und zweitens sagst du, ja, ich gehöre dem Herrn. Aber mein Leben geht schleppend voran. Wenn so zornig oder Langmut oder Selbstbeherrschung, Friede in meinem Herz. Ich bin immer so irgendwie unter Spannung und ich komme nicht zur Ruhe. Und so. Was sollst du machen? Lies die Bibel, ja, auf jeden Fall. Aber suche Jesus auf jeder Seite der Bibel und sag und bitte dem Herrn, Herr, ich möchte, dass du mich verwandelst, so wie Christus ist. Schritt für Schritt. Nimm bitte den nächsten Teil meines Zwiebel weg. Schäle mich. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Aber Herr, ich möchte nicht als Larve herumkriechen. Ich möchte zu diesem fünften sozusagen Bereich erreichen. Ich möchte, dass du Schritt für Schritt mich machst, damit ich endlich meine Flügel schlüpfen kann. Schritt für Schritt, damit ich stabil und stark bin. Und wenn du das als Lebensziel hast, alles zur Ehre Gottes zu tun und dein Leben für ihn und du sitzt in der Sonne viel für dich, weil du ihn liebst und suchst. Es tut mir leid, aber du wirst Veränderungen nicht verhindern können. Weil du gehorchst und du suchst und du nimmst Zeit im Wort und Gott versprochen hat, er wird dich verändern. Das Problem ist, wir nehmen diese Möglichkeiten nicht wahr oder wir kämpfen dagegen. Rebellieren oder wollen unsere eigene Art Christus erstellen. So lass uns in der Herrlichkeit Jesu uns sonnen und wachsen in seiner Gnade, ihm zur Ehre. Amen. Herr, danke für dein